Hallo und herzlich willkommen zu Radio Ravnica Ausgabe Nummer 52. An meiner Seite digital vernetzt. Natürlich wie jedes Mal Franz. Hi, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wann es war, als ich aus dem Fenster geguckt habe und gesagt habe, es liegt am Wetter. Mhm. Diesmal liegt es irgendwie nicht am Wetter, denn es regnet irgendwie wieder die ganze Zeit. Und bei mir zumindest ist es auch irgendwie teilweise wieder stürmisch. Ich habe gerade meine Gartengarnitur auf den Balkon gestellt. Jetzt kann ich sie wieder reinholen, weil die wird halt vom Wind weggefegt, so in die Ecke. Und ja, da ist schon ein Stück kaputt gegangen. Wie dem auch sei, nichtsdestotrotz bin ich guter Laune. Wir haben viele schöne Themen heute tatsächlich, finde ich. Und darauf freue ich mich.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein paar Ankündigungen und Enthüllungen im größeren Stile, also die wichtigeren News. Zum einen haben wir eine BNR-Announcement vom Montag, der jetzt etwas Neues bringt in verschiedenen Formaten und in verschiedenen Formaten, wo man gedacht hätte, eher nicht. Dann haben wir von der Local Game Store-Version von den Mystery Boosters, haben wir ja anstatt den R&D-Karten, die in den Event-Packs drin waren, haben wir Foils, die wurden enthüllt und zu guter Letzt haben wir noch ein State of the Game März 2020 von Magic Arena. Und da würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein in die wohl größte News, BNR-Ankündigung, was sich jetzt so geändert hat. Willst du einmal kurz quasi die Formate durchgehen und wir reden über jedes einzelne Format, ob es Sinn macht oder nicht?
gerne. Also wir können gerne anfangen mit Brawl. Brawl hat tatsächlich ein Banning gesehen, und zwar Golos. Tireless Pilgrim wurde gebannt. Mhm. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz durch und dann gehen wir nochmal auf die Formate. Ne? Historic, tatsächlich gab es auch Bannings in Anführungszeichen, beziehungsweise es sind halt die Karten, die vorher suspended waren, und zwar Oko, Once Upon a Time und Whale of Summer sind tatsächlich zu banned weitergeschoben worden, was auch immer Suspend bedeutet, werden wir, glaube ich, auch noch mal gleich ein bisschen mehr drauf eingehen. Field of the Dead ist jetzt wieder legal in Historic, was auch vorher suspended war. Mhm. In Modern wurde Once Upon a Time gebannt, in Legacy Underworld Breach. On a Pioneer gab es keine Änderungen, genauso wie in Standard.
Genau. Ja. Ja, genau. Fangen wir bei Brawl an. Du hast ja jetzt so ein bisschen mehr Erfahrung in Brawl sammeln können. Ist dir da Golos im Meta irgendwie negativ aufgefallen oder was sind deine Erfahrungen?
Also Golos, eigentlich ja. Also der ist eine ziemlich starke Karte, weil er halt einfach ein Five-Color-Commander ist mit einer sehr, sehr starken Fähigkeit. Mhm. Nichtsdestotrotz aber ein Artefakt. Kreatur ist, also beziehungsweise worauf ich eher hinaus will, er kostet 5 Colorless oder 6, nee, 5, glaube ich. Mhm. Und das ist halt super gut, weil egal was für eine Mana-Base du dann hast, wollte ich schon sagen, Golos kannst du so einmal casten, auch wenn du jetzt irgendwie 5 mal rot hast oder sowas. Mhm. Und die Fähigkeit macht ihn halt einfach noch krasser, dass man sich da halt die obersten Karten angucken kann und dann bringt man davon einfach was aufs Spielfeld und ist halt einfach super stark.
Genau, ein Punkt ist halt auch, dass er auch noch ein Land sucht. Das heißt, selbst wenn man 3-4-farbig ist, kann man mit Golos, der keine Farbrestriktionen in seiner Casting-Cost hat, kann man sich immer noch die letzten Farben quasi einfach so aus dem Deck fetchen.
Was natürlich bei einem. Ich glaube, den ETB-Effekt, das ist ja noch, stimmt.
Genau. Schon ganz außer Acht und das ist halt so das Ding, das macht halt Golos als interessant als Commander in Brawl, allein deswegen, weil er quasi für jede Farbe passt und auch mehrfarbige Decks noch konstanter macht. Dadurch, dass es halt auch nur eine Land-Card ist, also nicht mal ein Basic-Land oder sonst irgendwas. Ja. Und da können natürlich Utility-Lands drin sein, so ist eine Blast-Zone oder hier, wie heißt das nochmal, das Field of the Dead und sowas alles. Und dementsprechend war einfach Golos so eine Allerheil-Lösung. Was irgendwie lustig ist zu sehen, dass sich Golos so krass entwickelt hat. Gerade auch mit Field of the Dead, auch in anderen Constructed-Formaten. Von einer Karte, wo ich dachte, ach ja, Crap Rare, vielleicht irgendwas für Commander. Bis halt hin zu in verschiedenen Formaten schon in Bann-Announcements irgendwo im Text aufgetaucht. Und das zu hohe Consistency bringt. Aber im Endeffekt Golos, Tireless Pilgrim, jetzt in Brawl rausgeflogen. Historic, wie du schon sagtest, Wie gesagt, Oko und die grüne Crew zieht weiter durch die Formate, wo sie nach und nach überall gebannt werden.
Oh, ich habe so den Zug verpasst, den Oko in Foil pre-released, den ich habe zu verkaufen.
Ja, lustige Nebengeschichte, letzten Freitag habe ich tatsächlich ein alternatives Artwork Oko in, also mit Borderless und so weiter in Foil aufgemacht.
Hast du leider auch den Moment verpasst, wo die Karte ja, richtig viel wert war.
Das aber schon, immerhin aber, trotzdem. Aber immerhin noch 60 Euro, also das ist schon ein ordentlicher Preis für eine Karte, die in sämtlichen Formaten eigentlich gebannt ist. Aber wie gesagt, ne, die drei Karten, da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu sagen.
Gefühlt in sämtlichen Formaten auf jeden Fall.
Genau, genau. Also hoffentlich habt ihr die Karten, wenn ihr diese Formate spielt, schon losgeworden in irgendeiner Art und Weise. Ein interessanter Punkt ist tatsächlich Field of the Dead, das jetzt wieder zurück nach Historic kommt. Und ich muss sagen, ich find's erstmal löblich, quasi Karten von der Bannliste wieder runter, also Bannliste, ne, in Historic ist es ja suspended, wegen dieser Online-Geschichte, dass man es halt schnell quasi ändern kann. Aber Field of the Dead ist natürlich auch ein interessanter Punkt, weil dort wird gesagt, okay, in der neuen Historic Anthology bekommt das Format Ghost Quarter, Goblin Ruin Blaster mit drin, plus halt, wir haben den Reprint von Field of Ruin, wo wir allerdings sehen, dass in Formaten, ja, wo diese Karten ebenfalls auch legal sind, sprich Pioneer oder auch Modern, dass die Combo nicht aufhält, weil im blödesten Fall hat der Gegner zu dem Zeitpunkt, wo man Ghost Quartered oder Field of Ruin machen kann, zwei Field of the Deads, das heißt mit der Basic Land, was man sich rausfetcht, gibt man den effektiv nochmal zwei Zombies. Also es ist halt, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was halt dann diese Karten machen. Auch Goblin Ruin Blaster ist eine 3-Mana 2-1 mit Haste und man kann sie kicken für ein zusätzliches Mana, also für 4 Mana hat man dann ein 2-1 mit Haste, der, wenn er gekickt wurde, dann ein Non-Basic Land zerstört. Ich weiß nicht, ob bei diesen Ramp-Decks nicht vielleicht mit 4 Mana erst dagegen was machen zu können, nicht tatsächlich sogar ein bisschen zu spät sein könnte.
Es könnte sein, dass das ein bisschen auf On the Play and On the Draw ankommt, also ob man jetzt startet oder eine Extra-Karte zieht. Aber ich gebe dir recht, also wir hatten wann war das? M20, ne? Field of the Dead.
Ja, genau, das müsste M20 gewesen sein.
Also ich hatte trotzdem das Gefühl, selbst mit Land Destruction, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, nicht so viel bringt. Auch wenn man, ich soll mal sagen, du spielst ja, wenn du viermal Field of Ruins spielst, dann hast du auch viermal ein Land bei dir drinne, was halt nur für Colorlist habt. Und das nur, und vor allen Dingen ist das ja noch nicht mal ein Sideboard-Taktik, Field of Ruins. Also vielleicht ein, zwei, aber das ist halt so fast verschenkte Karten, sowas im Sideboard zu haben, ist irgendwie immer so, nur um gegen Länder irgendwie vorgehen zu können. Aber naja, bin mal gespannt jetzt, wo Historic, da gehen wir gleich noch ein bisschen genau drauf ein, auch bald wieder einen Rank-Modus bekommt, wie sich das Ganze dann ausspielen wird. Weil dann wird sich, denke ich mal, so eine Halbmeter etablieren. Ich denke mal, noch nicht so ganz krass, aber mal schauen.
Ja, ich find's auch übrigens interessant, wie man mit Suspended umgeht. Ich habe gerade noch mal die Dezember quasi Ankündigung mal reingeschaut. Suspension wurde da jetzt nicht so, also es wird als Temporary Measure, also als eine zeitüberbrückende Zeit quasi, angesehen, jedoch halt nicht als von wann bis wann jetzt. Aber so wie es scheint es jetzt so zu sein, dass es halt eine Karte so lange suspended ist, bis sie bis die nächste Ankündigung kommt. Und dann wird quasi die Entscheidung getroffen, ob jetzt, wie im Fall von Oko, Once Upon a Time und Veil of Summer, das dann endgültig zu banned quasi umgeht oder von Field of the Dead dann wieder zu legal. Und das wird ja alles immer noch, wie gesagt, begründet, gerade in Historic, dass man das mal ausprobiert, weil es halt ein Online-Only-Format ist, wo man die Leute noch relativ gut refunden kann, wenn solche Karten dann gebannt werden. Anders wie ein Paper, wo man da ein bisschen mehr aufpassen muss. Wie findest du denn generell diese Herangehensweise jetzt, wo wir sie zum ersten Mal im praktischen Verlauf gesehen haben? Ist das was du prinzipiell gut findest, oder ist das irgendwie so ein Wischiwaschi-Ding, wo du jetzt gar nicht weißt, was das überhaupt soll?
Ja, also ich bin da irgendwie nicht so ein Fan von, um ehrlich zu sein. Also ich fände es irgendwie besser, wenn sie sagen würden, das ist jetzt banned, weil es ist gerade zu stark. Und wenn sie sagen, wir bringen jetzt ein neues Set raus und da ist jetzt der Field of Ruin Reprint drinne, Und jetzt können wir es wieder anbannen. Mhm. Also ich finde nicht, dass man da noch zwischendrin was braucht. Also ich glaube, die sind da zu versteift drauf, dass Ban bedeutet, diese Karte wird nie wieder irgendwie auftauchen, wenn in zwei Jahren, wenn das Meta komplett anders ist. So habe ich irgendwie das Gefühl. Das gleiche mit Splinter Twin, da ist ja schon ein richtiges Meme geworden. Unban Splinter Twin und ja, also ich finde, ich habe gesagt, dass sie da zu stark an diesem Band festhalten und sagen, ja, wir haben hier einen Fehler gemacht, es funktioniert nicht so, wie wir es uns vorstellen und deswegen kriegt er das nie wieder, genauso wie mit den Masterpieces. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen zu steif und dass dieses Suspend eine Sache ist, die ein cleverer, sag ich mal, Entwickler da gesagt hat, hey Leute, wenn euch denn Band so wichtig ist, dann lasst doch vielleicht das Band einführen, da sind wir ein bisschen flexibler und so. Ich habe das Gefühl, dass das so eine Beschwichtigung ist von irgendjemandem, der dies Sagen hat und safe sagt, Band ist Band und das bleibt dabei.
Ja.
Und ja, also ich bin aber trotzdem, wie gesagt, kein Fan davon und man sollte halt einfach dieses Band ein bisschen aufweichen und sagen, ja, nach drei Monaten kann man wieder was endbannen, wenn ein neues Set rauskommt, weil jetzt ist es metamäßig okay.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich fand jetzt, wie es jetzt hier läuft, keine Ahnung, zum einen finde ich die Entscheidung fragwürdig, Field of the Dead tatsächlich im Format zu lassen, weil ich ja denke, schon, ich meine, es ist irgendwie in einem Atemzug mit Oko, Veil of Summer und Once Upon a Time irgendwie eine Karte, die sich wirklich als sehr, sehr busted quasi herausgestellt hat. Und da jetzt quasi
ich
zu sagen,
ich habe dieses Deck so gerne gespielt mit Koloss, das war so cool.
Also ich gönne auch jedem den Spaß
weil
da dran.
Ich halt 80% Winrate hatte.
Eben, und das hat das Ding. Ich bin mal gespannt, wie sich das halt jetzt entwickelt. Historic ist ja dann nochmal ein eigener Kartenpool. Mein größtes Problem mit der ganzen Historic Suspended Geschichte ist, dass Historic einfach kein relevantes Format geworden ist. Also es ist halt wirklich, ich wäre da, glaube ich, deutlich leidenschaftlicher, was meine Meinung zu Suspended und Banned und auch diese Entscheidung jetzt angeht, wenn Historic tatsächlich ein Format wäre, was man regelmäßig spielt. Effektiv ist das ja nicht so, außer jetzt dieses Bonuswochenende, wozu wir dann später nochmal kommen, wo es dann mal ganz nett ist, wenn man ein Historic-Deck hat. Ja, aber dann ziehen wir weiter zu Modern. Once Upon a Time ist, ja, gebannt. Muss man dazu eigentlich noch was sagen? Außer, dass Wizards of the Coast sich jetzt selbst übertroffen hat und tatsächlich in einem Set zwei Karten gedruckt hat, was innerhalb von 6 Monaten in sämtlichen Constructed-Formaten verboten wurde. Also Gratulation dazu, würde ich sagen.
Ja, in sämtlichen ja nicht, ne?
Okay.
Oko ist immer noch Commander, glaube ich, zum Beispiel. Und
Legacy, klar. Also das muss man auch mal sagen, ne? Wir reden da meistens von Modern, Pioneer, Standard. Aber natürlich in den älteren Formaten bleiben die ja unangetastet. Aber man merkt auch einfach, dass ich hoffe, dass damals der Artikel Lessons Learned, dass es jetzt nicht nur eine fancy Überschrift war, sondern dass man jetzt tatsächlich mal ein bisschen Abstand nimmt und man sagt, okay, wir wollen jetzt mal nicht so krass sein. Ein Zeichen, dass das nicht so ganz funktioniert hat, sieht man in unserem Ban von Legacy mit Underworld Breach. Da wollte man dann doch wieder zu viel auf eine Karte drucken. Und ja, ich kenne von Legacy-Spielern bei uns im Laden den sehr, sehr verbal deutlich gewordenen Hass dieser Karte gegenüber, weil sie super, super dumm ist. Ich weiß nicht, hast du Underworld Breach in anderen Formaten schon irgendwie mitbekommen? Findest du auch die Karte im Gespräch für Bans in anderen Formaten oder ist es da noch nicht so schlimm?
Also ich habe es in Legacy durch Leute mitbekommen, durch einen Fischkrieg halt, also durch einen LGS, dass das halt schon eine ziemlich nervige Karte sein soll. Ist auch eine Sache, die wir beide, glaube ich, schon im Vorfeld gesagt haben, dass die Karte halt super gut ist, weil man halt einfach dazu kommt, Karten wieder zu spielen und wieder zu spielen und wieder zu spielen, im Gegensatz zu Flashback, wo man die Karte danach exilen muss. Und klar, man braucht dann halt einen gewissen Anteil von Karten im Friedhof dafür, aber gerade in älteren Formaten ist sowas halt einfach nicht so schwierig. Ne? Es gibt viele Cantrips und da ist halt sowas, glaube ich, echt super boosted. Und ich glaube, es gibt ein Aufatmen bei vielen, vielen Spielern, dass das in Legacy jetzt ein Banning gesehen hat. Vintage kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, ob es da gut genug ist.
Ja.
Ich kann es mir theoretisch vorstellen, aber da bin ich nicht tief genug drin, das weiß ich nicht. Und ja, Standard hat es bisher tatsächlich noch nicht so viel gesehen, aber ich glaube, irgendwann wird die eine oder die zwei Karten kommen, wo dann Underworld Breach ziemlich, ziemlich gut ist und man genau das möchte und viele Karten replayen und dann wird da auf jeden Fall was abused. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Also, wo ich Underworld Breach jetzt auch in Persona mal performt hab sehen, ist in Pioneer, wo dann quasi das ja die eine der Combo-Sachen ist, die man dann braucht, um halt quasi durch sein ganzes Deck quasi effektiv durchzuspielen, wo man dann immer wieder die Spells, die Lotus Field an sich enttappen, aus dem Friedhof spielen kann für einen Mana. Man generiert durch das Tappen von Lotus Field quasi netto plus Mana und man hat dann seine ganzen Filter-Spells mit Strategic Planning und so weiter, dass du den Friedhof immer voll kriegst. Bis du dich dann irgendwann selbst gemillt hast und dir aus dem Sideboard den Jace Wield of Mysteries geholt hast. Also auch da, ach, ich weiß nicht, ob ich die Karte wirklich auch gebannt sehen möchte. Also, es ist auf jeden Fall so, es ist auf jeden Fall so ein Dynamitfass, sagen wir es mal so. Also, es wartet eigentlich nur darauf, dass es irgendwann explodiert. Und ich bin mir nicht sicher, wie gesund ein Format ist, wo so eine Karte quasi immer dabei ist. Natürlich ist es aber auch mal Spaß, drum rumzubauen. Aber ich glaube, gerade in Legacy ist es fast schon vor langer, langer Zeit explodiert und jetzt hier natürlich, ja, offensichtlich, dass es dann gebannt werden muss. Ja, aber wo wir gerade schon bei Pioneer sind, eine der größten Sachen vor dieser Ankündigung, wo alle Leute gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, in Pioneer wird sich jetzt wieder was ändern, denn wir kennen die Situation, die Mir Inverter und Lotus Breach Decks sind zusammen ungefähr 20% des Meters, bei manchen Turnieren deutlich höher, bei manchen Turnieren deutlich weniger. Also Combo ist jetzt auch in Pioneer so richtig krass angekommen. Und da haben alle gesagt, okay, die Mir Inverter, muss jetzt irgendwas getan werden. Ist es jetzt Zeit für Dig Through Time oder hier Treasure Cruise, dass die Karten jetzt doch noch gebannt werden? Müssen wir ein Underworld Breach bannen für Lotus Breach Combo? Oder trifft es vielleicht doch Tessa's Oracle oder Jace Wielder of Mysteries? Im Endeffekt nichts. Also es ist wirklich keinerlei Änderung. Es wird sogar noch in einem Artikel kurz gesagt, dass sie eigentlich ganz glücklich sind, wie das Pioneer Metagame gerade aussieht. Es wird natürlich nochmal Bezug genommen auf die verschiedenen, auf die verschiedenen Decks. Wobei allerdings gesagt wird, dass die Mir Inverter nur eine Winrate hat von 49% gegen Nicht-Mirror-Matches. Und dass sie ja ungünstig aufgestellt sind gegen 5 der 10 meistgespielten Decks. Die Winrate in anderen Combo-Decks, also bei Lotus Breach, ist es sogar nochmal weiter unten. Und auch dort gibt es sehr viele wohl Matchups gegen die Top-Decks, die ungünstig dementsprechend sind, vor allen Dingen, wenn es dann noch Sideboard-Tech dazu kommt in Form von Damping Sphere in Bezug auf Lotus Breach-Decks. Das ist halt so ein Ding. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll von dieser Ankündigung. Aber vielleicht erstmal deine Sache. Wie siehst du das denn? Hättest du dir was gewünscht in Pioneer, was sich ändert, oder bist du da auch eher entspannt und sagst, okay, gucken wir erstmal, wie es sich entwickelt und dann können wir es später noch mal bannen?
Ja, ich bin ein bisschen überrascht, weil normalerweise reagieren sie halt recht schnell auf sowas. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das übereilt fast wäre. Also ich meine, wir hatten ja schon mal über dieses Inverter gesprochen, als das so gerade so aufkam. Und klar, es gibt nicht so viel dagegen zu tun, aber ich meine, letzten Endes Control-Decks funktionieren nach wie vor gut gegen Combo-Decks. Wenn du natürlich die ganzen Combo-Pieces wegcounterst, funktioniert's halt irgendwie. Und deswegen würde ich sagen, es ist in Ordnung, das weiter zu beobachten. Ich denke, sie gehen auch ein bisschen, sie wissen ja, was als nächstes kommt in Ikoria. Vielleicht kommt da noch irgendwas in Pioneer mit rein, wo sie sagen, das hat ganz gute Chancen dagegen oder so. Vielleicht wollen sie sich das Set noch mit angucken und je nachdem überlegen sie dann weiter. Und ja, es hat zwar eine hohe Playrate, aber es hat, wie du schon gesagt hast, nicht eine so hohe Winrate. Und dann muss es auch irgendwie letztendlich nicht gebannt werden. Nur weil viele Leute das cool finden, heißt es ja nicht, dass es dann halt, wie man offensichtlich sieht, auch super gut ist
letzten Endes. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und die Sache ist mit den Argumenten von der Winrate und mit den Daten und so weiter. Das würde ich alles auch so sehr viel mehr entspannter sehen, hätten wir nicht vor 2 Wochen dieses Thema gehabt, dass Wizards of the Coast gegen die Veröffentlichung von Playdata ist. Was natürlich dann schwierig zu sehen ist, ne? Also man kann es halt als normaler Spieler nicht unbedingt immer so nachvollziehen, wie jetzt genau die Winrates sind. Man sieht halt hauptsächlich, wie du schon sagst, die Playrates und die Endergebnisse in den Top 8. Allerdings ist das halt so ein Ding. Das ist dann schwierig zu sagen, auf der einen Seite, okay, wir nehmen ne, die ganzen Daten quasi weg von den Spielern, weg von der Common Knowledge, weg von dem öffentlichen Diskurs und begründen dann unsere Bannings oder eben Nicht-Bannings damit, dass die Daten ja das gar nicht hergeben. Wo das dann halt, ne, es ist so ein schwieriges Ding, wo ich mir auch unsicher bin, wie das Ganze, ja, wie das Ganze halt dann weitergeht. Eine Sache, die mir noch ein bisschen komisch aufgestoßen ist, dass halt am Ende noch gesagt wird, von wegen, ne, sie wollen im Moment keinerlei Änderungen an Pioneer vornehmen und haben natürlich einen Blick auf die anderen Decks. Also eine Sache, die auch noch erwähnt wurde, war das Heliod Walking Ballista Mono White Devotion Deck, was ja sich auch, jetzt auch so langsam mausert und wo viele drauf spekuliert haben, dass das nach einem eventuellen Inverter-Bun dann zum Top-Deck aufsteigen könnte. Das haben sie alles im Blick drauf, aber links sagen sie halt auch, von wegen, sie hoffen, dass sie nichts ändern müssen bis nach der Player Tour Finals in Houston Ende April. Wo ich dir jetzt auch die Frage stellen würde, mit dieser Information, dass sie planen, bis zu dem großen Turnier nichts mehr zu ändern, mit dem Interesse daran, dass man vielleicht sein Pioneer-Deck länger auch noch spielen möchte, auch nach diesem Termin, würdest du, wenn du interessiert wärst an Inverter, jetzt in ein Inverter-Deck investieren? Oder ist das quasi für dich zwischen den Zeilen die Botschaft von wegen, okay, wir lassen es jetzt drin aus Turniergründen bis nach Houston?
Also als Casual-Player oder FNM-Player würde ich sagen, nein, würde ich nicht rein investieren. Also nicht, wenn ich nicht die Karten sowieso schon habe. Wenn ich Turnier spielen wollen würde, würde ich sowieso immer darauf gucken, was ist momentan in der Meta Tier 1?
Was gewinnt
und was quasi liegt mir davon am besten?
Ja.
Also ich habe halt gemerkt, ich persönlich zum Beispiel habe wirklich gemerkt, ich spiele zum Beispiel super gerne Control, kann es aber nicht gut. Decks, wo man wirklich enorm viele Entscheidungen treffen muss, liegen mir nicht so gut. Und ich bin eher der faire Spieler, in Anführungszeichen, und möchte irgendwie mit meinen Kreaturen gewinnen. Ich mag auch zum Beispiel Combo-Decks nicht, weil ich es nicht mag, dass es entweder klappt oder nicht klappt. Deswegen würde ich mich zum Beispiel für Inverter nie entscheiden. Es sei denn, es ist das krasse Deck und ich möchte auf jeden Fall gewinnen. Dann natürlich schon. Aber wie gesagt, ich möchte lieber damit gewinnen, dass ich irgendwie meinen Kreaturen haue und selbst wenn die irgendwie geboardsweept werden, dass ich da noch irgendwie eine Antwort drauf habe. Und das ist irgendwie so eher mein Spielstil. Deswegen, ich würde immer drauf gucken, dass ihr das spielt, was ihr auch irgendwie persönlich könnt. Natürlich muss man dafür erstmal ein bisschen was Verschiedenes ausprobiert haben, damit man das merkt. Ja, wie gesagt, Control spiele ich auch sehr, sehr gerne, aber ich merke halt, dass ich damit schlechter performe als mit fairen Decks, sag ich mal. Und ja, um es vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, Inverter Deck, ja, nein. Wenn es dir liegt, und wenn du auf ein großes Turnier gehst, klar, investier da rein, aber man muss halt damit rechnen, dass es dann danach nicht mehr so spielbar ist. Ne?
Genau, das ist halt auch das Problem, was ich halt auch sehe, gerade bei den Inverter-Decks. Bei Lotus Breach könnte man sich vielleicht sogar noch überlegen, okay, da könnte man vielleicht noch mit den einzelnen Teilen irgendwas anfangen. Also es ist unwahrscheinlich, dass Lotus Field selbst und diese Untap-Spells selbst irgendwie ne, gebannt werden. Bei Inverter of Truth, dadurch, dass es halt so ein Combo-Deck natürlich ist, ja, ist es halt schwierig. Ich meine, du könntest immer noch Blue-Black-Control irgendwas draus machen. So, das ist halt immer so das Ding, wo man irgendwie sagen muss, okay, ne, was macht man, wenn jetzt irgendwelche Sachen gebannt werden, was macht man danach noch mit dem Deck? Aber ja, ich bin auf jeden Fall mal vorsichtig optimistisch. Ich würde, glaube ich, auch von einem Kauf, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mir jetzt auf jeden Fall ein Deck holen für irgendein Turnier, würde ich, glaube ich, von Inverter gucken, abzusehen und sich vielleicht ein Deck nehmen, was ganz gut dagegen performt. Denn ich lese diese Ankündigung von wegen, dass halt irgendwas nach April passieren sollte mit diesen Decks. Oder vielleicht haben wir bis dahin zu Ikoria tatsächlich eine Lösung, die dieses, ja, dies dann das einfacher macht. Aber ich würde sagen, gehen wir weiter zu dem nächsten, ja, zu der nächsten Ankündigung, und zwar Mystery Boosters. Frisch uns gerade nochmal auf, was Mystery Boosters denn sind und was uns jetzt, ja, nächste Woche oder wann auch immer die jetzt rauskommen, denn erwartet.
Die kommt tatsächlich am Freitag raus, also am 13. Ja, was sind Mystery Booster? Mystery Booster sind Booster, die einen riesigen Pool an Karten haben. Das sind alles Reprints im Originalframe. Mhm. Ich glaube, 1700 oder mehr verschiedene Karten können da drin sein.
Knapp 1700, und, ja.
Ja, und die können, beziehungsweise die sind dafür gedacht, damit halt ein Sealed, Limited zu spielen, also Draft oder Sealed. Eher sogar Draft. Und ja, ist halt wie gesagt ein Riesenpool an Karten, deswegen eine richtig witzige Kombination. Ursprünglich, beziehungsweise zuerst kam das raus für eine Convention, also für Convention, also für Magic Fests. Mhm. Als Nebenevent konnte man halt dieses Mystery Booster Draft spielen. Und da war dann noch eine Playtest-Karte drinne. Das war so quasi auf, sah so aus wie auf einer Karte draufgeklebten Sticker, wo dann eine Playtest-Karte ist, also quasi, wo drauf steht irgendwie, ich erinnere mich an einen, die ich aufgemacht habe, irgendwie Unicycle oder irgendwie sowas. Und es war halt ein Typ mit einem, der auf einem Einrad saß und ein Einrad in der Hand hatte. Und es war halt ein Artefakt zum, also ein Vehikel zum Ausrüsten, aber dass man irgendwie auch selber zur Kreatur machen kann. Also es war irgendwie ganz, ein ganz weirdes Ding auf jeden Fall. Wie gesagt, Playtest-Karten, um zu gucken, ob die Karte so, wie man sich die vorstellt, funktioniert. So wird es zumindest gemunkelt, dass dann die Karten auch so teilweise ausprobiert werden, bevor sie halt dann in ein Set übergehen. Und ja, die sind aber nicht in der Edition drin, die wir jetzt bekommen, also in der WPN-Store. Edition, sondern da sind stattdessen Foils drinne und diese Foils sind noch nicht mal Foils von den von diesen Reprints, sondern noch mal ein eigenes Set, also so ich glaube 100, ein bisschen was über 100 Karten, die quasi in Foil da drin sein können.
121 und die haben Karten, genau.
Ja, und die haben einen sehr starken Fokus auf Commander, also daher sind die in Foil auch teilweise sehr viel wert. Der Preis wird natürlich dementsprechend super hart droppen und die Leute, die diese Karten dann voll hatten, sich wahrscheinlich ärgern, alle anderen wahrscheinlich freuen, zumindest die Leute, die die benötigen. Und ja, das Einzige, was die Karten, wie gesagt, unterscheidet von den Originalframes, also weil die packen, sagen ja jetzt nicht hier, wir packen jetzt hier einfach Originalframe, keine Ahnung, so und so hier rein und eigentlich kommt es aus einem ganz anderen Booster, ist so ein kleines Planeswalker-Symbol. Also man kann sie immer noch unterscheiden, aber es gibt halt auch Whiteboarded-Karten und sowas, das ist schon ziemlich witzig. Und ja, ich habe da auch schon zwei Booster, glaube ich, aufgemacht von der Convention Edition. Und das war auf jeden Fall eine sehr witzige Sache. Und ich glaube, dass jetzt auch in der, ich weiß nicht, ob es in der Convention Edition auch war, da habe ich nicht drauf geachtet, aber in der WPN Store Edition, meine ich, ist es auch so, dass da von allen Farben je zwei Karten drin sind.
Genau.
Also, dass das extra sortiert ist, quasi so eine Art. Also, es ist, glaube ich, ein super witziges Format für Limited. Und kleiner Spoiler, ich habe mir da ein Display bestellt. Ich werde das auf jeden Fall aufmachen. Ich werde ja mal gucken, dass ich die Booster quasi nicht kaputt mache, damit ich die wieder reintun kann und dann auf jeden Fall noch mal eine Runde spielen kann. Weil da habe ich richtig Bock drauf, wirklich.
Das ist tatsächlich was Überraschendes, weil ich habe es jetzt auch schon von mehreren Leuten auch im Local Game Store gehört, dass sie sich diese Boxen halt holen zum Rippen. Wo ich dann aber auch denke, ist das das, was man mit diesen Boostern machen sollte? Weil, wie du schon sagtest, von der Aufteilung her sind es halt immer zwei jeder Farbe plus halt zwei farblose, ich glaube sogar zwei Länder und dann halt der Rare Slot und halt dann einer der Karten, die wir jetzt in dieser Liste von 120 Foils quasi nochmal drin haben. Und auch in jedem Booster wird eine Foil drin sein. Also, wie gesagt, das ist halt eine schwierige Sache, ob man es einfach rippen sollte.
Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte eine Diskussion mit jemandem aus dem Chat im Livestream, ich weiß leider nicht mehr den Namen. Und das war auch mit ein Ausschlag, warum ich mir das Display gekauft habe. Denn er meinte, dass man da keinen Value rausziehen kann, weil das ist ja so weit gespreadet alles, ne? Klar, 1700 verschiedene Karten und so weiter und so fort. Und dass das mit Value-mäßig nicht funktioniert. Und da habe ich das habe ich schon als kleine Herausforderung gesehen.
Ja, okay. Challenge gesagt, accepted quasi.
Genau, gesagt so, ja, ich guck mal. Weil ich denke zwar nicht, dass es dass man da halt super krass viel Value in dem Sinne rausziehen kann. Wobei man dazu sagen muss, dass da mal Expected Value gesagt worden ist und im amerikanischen Raum, aber da sind die Foils auch noch mal abstrus viel mehr teurer, plus die werden ja droppen. Irgendwie Expected Value bei einer Box von 450 € liegt, Dollar.
Ja.
Und ja, I don't know, ne? Das wird natürlich richtig runtergehen.
Ja, ich denke mal auch.
Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, glaube ich auch, dass ohne dass ich wusste, dass diese Rechnung, die kam auch erst danach, würde ich sagen halt, ne, 50, 60, 70 € im Schnitt sollte man da schon bekommen und wenn du Glück hast und da ist halt eine Mana Crypt drinne, dann hast du halt direkt das Display bezahlt, ne?
Eben, ja.
Also es war auch so eine Sache, wo ich mir vorher überlegt habe, wie teuer wird das sein? Und wenn's halt mir zu teuer ist, dann macht das für mich keinen Sinn. Aber so, wie sie es jetzt machen, sagen 24 Booster, muss man auch dazu sagen, wie eine Master-Edition. Und ein Display kostet so 90 bis 100 Euro so ungefähr im Store. Kannst natürlich dann immer noch ein bisschen variieren. Da muss ich sagen, ist eigentlich okay. Also ich meine, klar, 24 ist nicht 36. Dementsprechend sind es nicht irgendwie 2,50 pro Booster, sondern irgendwie, ich glaube, 4 Euro oder sowas, wenn man es mal rechnet. Kann ich einfach mal
ja, so ungefähr.
100 durch
24 sind, glaube ich, in dem Set drin.
Genau, ich mache mal 100 durch 24, kurz einen Taschenrechner auf. Ja, 4 Euro noch was, also es kommt ganz gut hin. Und ja, ist natürlich, na, aber wie gesagt, in jedem Booster ist auch eine Foil drin, muss man auch sagen. Und das ist halt eine ganz witzige Sache, wenn man sagt, 12 Euro kostet dann quasi ein Draft. Dann rechnet man noch ein bisschen was drauf, weil der Store muss ja auch noch verdienen und so. Dann sind das vielleicht 20 Euro für einen Draft. Und das ist ein Draft, den kann ich auch bezahlen, im Gegensatz zu einem Master-Draft oder so anderen Sachen, die irgendwie ultra teuer sind. Und das ist auch eine Sache, da ist, glaube ich, super interessant, wenn man danach einfach Rare-Pick macht. Weil da kann halt auch schon einiges an Value drin liegen. Und,
eben. Genau, da gibt's nämlich einen Artikel von Saffron Olive auf der Seite MTG Goldfish, den habe ich mir jetzt einfach mal als Referenz hier genommen. Der hat nämlich mal die Top 10 wertvollsten Karten nur aus den Foils quasi. Also da sind die, was du eben meintest mit Mana Crypt und so weiter, die sind noch nicht mal dabei. Und da sieht man halt auch den starken Commander Fokus, denn die teuerste Karte ist Sen Triplets, ein Legendary Artifact Creature Human Wizard in den Esper-Colors. Und das ist wohl die fünftbeliebteste Esper-Karte überhaupt. Und im amerikanischen Raum ist der Preis bei irgendwas zwischen $161 bis $175 für eine Karte in Foil eben. Man muss ja mal, wenn man das auf den europäischen Markt bezieht, ein bisschen natürlich runterrechnen und so weiter. Du hast ja eben schon gesagt, dass die Preise da ein bisschen quasi anders sind. Aber trotzdem quasi auf jeden Fall eine also ist auf jeden Fall ein guter Catch, wenn du den aufmacht. Ähnlich ist es bei Minamo, Schools at Water's Edge oder Scourge of the Throne. Und genau, also da gibt's halt so viele Sachen, die super viel Kohle dann auch wert sind, auch teilweise dann immer noch um die $50 weiter unten auf der Liste, zum Beispiel Amulet of Vigor bei $51 oder auch Shizo Death Storehouse für fast $40 noch. Das sind halt alles so Karten, wo man dann die einem potenziell erwarten könnte. Und auch dieser Pool von 121 Karten im Gegensatz zu den fast 1700 random Karten in dem Restset, ist es doch auch hier schon eine etwas sicherere, in Anführungszeichen, Bank, dass man von der Kohle, die man da reinsteckt, auch ein bisschen was wieder sieht. Ne? Es ist natürlich beim Draft und generell, wenn man Boosters rippt, nie ratsam, sich vom Expected Value leiten zu lassen, weil auch ein Ultimate Masters, da wurden auch schon Boxen geöffnet, die gerade so, weiß nicht, 40 oder 60 Euro wert waren oder sowas. Also man kann immer Glück, man kann immer Pech haben. Aber auf jeden Fall, das ist nochmal so ein guter Uptick quasi im Value, gerade wenn man sich die teuren Karten anguckt. Klar gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Karten, die dann nur so ein Penny wert sind. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass diese Foils, die sind nicht unbedingt alle rare. Es gibt auch ein paar Uncommons und ein paar Commons sogar in dem Slot. Die sind aber nicht mehr quasi vom Raritätsgrad irgendwie gegliedert. Also dort kann eine Mythic Foil kann genauso wahrscheinlich drin sein wie eine Mythic Common, wie eine Foil Common, so rum. Da habt ihr quasi die gleichen Chancen. Dieser Slot rotiert nur zu gleichen Werten in diesem in dieser Liste von Foils.
Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich nochmal super spannend und dementsprechend, die Foils werden am Ende nicht mehr viel wert sein, also definitiv nicht.
Also gerade wie oft das halt geöffnet wird, ne? Man sieht auch viele Sachen, die so aus dem Kamigawa-Block sind, was, glaube ich, historisch eins der Sets sind, die nicht so oft geöffnet wurden, sind und dementsprechend natürlich nicht so viele Karten im Umlauf sind.
Kamigawa haben echt viele Leute aufgehört mit Magic-Spielen. Also es war so ein Set, wo irgendwie keiner so wirklich Bock drauf hatte. Und heute wünschen sich alle Leute ein Return to Kamigawa, was auch ziemlich witzig ist. Ich glaube, es ging eher ums Power-Level, was die Leute da irgendwie sehr, sehr niedrig empfanden. Aber da bin ich auch nicht so hundertprozentig drin. Das habe ich immer nur von Geschichten gehört. Aber ja, ich finde das auf jeden Fall, wie gesagt, eine super spannende Sache. Und ich freue mich total auf das Set, auf das aufzumachen und vor allen Dingen aber wirklich zu spielen. Also das wird echt witzig.
Das ich
bin by the way, hast du Bock?
Ach so, auf jeden Fall, ich habe mega Bock. Also ich habe schon ich verfolge so ein bisschen Diskussionen im Local Game Store bei uns, wann man jetzt so einen Draft-Tag mit diesem Mystery Booster machen soll. Also momentan ist wohl der Montag irgendwie im Gespräch, da muss ich dann mal schauen, dass ich da unter der Woche.
Ja, ansonsten, ich habe ja ein Display hier, dann machen wir das bei mir.
Ja, gerne, das können wir auch gerne jederzeit machen. Also sowas bietet sich auch, glaube ich, an, wenn du einmal so ein Ding aufgemacht hast, dann einfach als Cube. Wenn du es einfach sleevest und einfach eine Box tust, dann ist schon mal nicht so schlecht. Also ich bin definitiv gespannt, was da so alles.
Also es ist quasi ein Cube in Boosterform. Es ist halt auch witzig.
Ja, definitiv. Und es ersetzt halt die, glaube ich, immer teurer werdenden Chaos-Drafts, die ja dann mit älteren Boostern aus verschiedenen Sets immer gemacht werden. Also Chaos-Draft, jeder Spieler, anstatt drei der gleichen Booster, hat jeder einen Booster von irgendeinem anderen Set. Und das ist halt sehr beliebt auf Conventions und auf anderen Messen und so weiter. Problem nur daran, es gibt ja nur eine beschränkte Anzahl von alten Boostern. Gerade wenn man dann irgendwann Ursa Saga und so diese ganzen Geschichten auch mit ins Boot holen will, kann das schon sehr teuer werden. Und es wurde nie offiziell bestätigt, aber das ist meine ganz große Theorie dahinter, dass diese Mystery Booster gerade mit diesem Fokus auf ältere Karten in einer riesengroßen Ansammlung halt so ein bisschen dieses Spielding quasi auffangen soll, sodass man halt sagen kann, okay, auch wenn es keine super teuren Booster aus früher Zeit sein müssen, haben wir immer noch ein Set, was mit alten Karten irgendwo dann wieder spielt. Und die Leute haben dann einfach so einen nostalgischen Flash, wenn sie es dann aufmachen und sehen auf einmal, keine Ahnung, oh, Intruder Alert habe ich jetzt hier aufgemacht in meinem Vollslot. Zum einen geil, weil super viel wert, aber auf der anderen Seite, damit habe ich früher gespielt oder so. Mhm. Und
ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch so ist, also ob bei den Boostern aus ist, aber ich meine, dass ich in den Convention Edition auch zwei Rares drin hatte.
Das kann sein, dass er vielleicht
Ich weiß nicht, wie das von der Sortierung her war, aber ich bin mir da relativ sicher, dass ich zwei Rares hatte und auch so ein bisschen so, oh, okay, zwei Rares. Und Commons und Uncommons auch nicht in so einem gleichen Verhältnis waren, aber ich weiß nicht, ob das in der Store Edition auch der Fall ist oder
halt doch, ich kann dir sagen, woran das liegt. Das kann in der Story Edition, wenn meine Informationen, die ich gerade im Kopf habe, dazu stimmen. Denn einer dieser Slots, wir haben ja eben grob gesagt, ne, zwei weiße, zwei schwarze und so weiter, ne, alle die Karten. Ein Slot dafür ist noch mal für einen Pool von Karten, der noch mal vor der eigentlichen Zeit spielt, wo du dann auch die alten Frame-Karten drin hast. Und da kann es halt sein, dass du in diesem Slot eine weitere Rare drin haben könntest, plus halt die Rare, die in jedem Pack drin ist.
Plus eine Voll.
Plus eine Voll. Das heißt, ihr könntet unter Umständen mit drei Rares aus einem Pack quasi rausgehen, wenn ihr dann ultra viel Glück habt.
Dann klingen die 1700 Karten gar nicht mehr so viel, wenn ihr es euch drei teilt.
Ja, so ungefähr, ja. Wobei da natürlich auch noch andere Sachen mit drin sind. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was für
Ich meine, worauf ich hinaus wollte, ist value-technisch vielleicht eine Rare zu bekommen, auf die man halt Bock hat.
Ach so, ja, okay.
Wenn man halt wirklich die Chance hat, drei Rares aus einem Pack zu ziehen. So.
Ja, genau. Wobei das natürlich die bestmögliche Variante ist.
Klar.
Ne? Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, vor allen Dingen, ob es sich dann bei so einem riesen Kartenpool auch irgendwas ergeben kann von wegen Draft-Strategien. Gibt es designierte Strats, die man sich irgendwie zurechtlegen kann? Weil das ist natürlich was, wo sich zum Beispiel auch der Limited Resource Podcast sehr viel mit beschäftigt, was für ein aktuelles Standard-Set wir haben und wie man das draftet, was für Strategien da drin sind. Und
ich glaube, das wird da ein bisschen länger dauern.
Ja, klar. Also, vor allen Dingen, die machen immer relativ am Anfang machen sie so ein Set-Review, wo sie wirklich über jede einzelne Common, Uncommon und Rare reden. Stell das mal bei so einem Mystery-Booster vor. Okay, wir haben jetzt einen 6-Tage-Podcast, wo wir über jede einzelne Karte die
Tag 3521. Wir reden heute über Archangel.
Genau, wir haben heute unsere 69. Rare besprochen. Auf jeden Fall, ja, Mystery-Booster, ein spaßiges Produkt. Ich bin gespannt, wie viel Anklang es finden wird. Und würde sagen, wir gehen mal weiter, wir ziehen mal weiter zu Magic Arena. Wo wir natürlich unsere monatliche Ankündigung haben mit State of the Game im März. Kurz runtergerattert, was da alles drin ist. Die Historic Anthology 2 hatten wir, glaube ich, letzte Woche gerade noch so besprochen. Dann gibt es Historic Events, die jetzt bald kommen. Du hast es schon am Anfang des Podcasts erwähnt. Vom 12. bis zum 16. April wird es Historic Ranked und auch Best of Three, also Traditional Historic Ranked geben. Darüber hinaus noch vom 12. bis zum 16. April, nee, vom 12. März bis zum 16. April, so jetzt haben wir es, wird es die Ranked-Modus geben. Vom 15. März bis zum 18. März gibt es einen Workshop Heirlooms of History, was auch immer das ist. Dann vom 21. März bis zum 23. März gibt es Historic Brawl. Vom 28. März bis zum 4. April Historic Pauper. Und die Historic Challenge vom 11. April bis zum 13. April. Also immer so zwei Tages-Events mit Ausnahme von dem Ranked-Modus, der Gott sei Dank ein bisschen länger damit drin ist. Aber hauptsächlich mit Historic Brawl, Pauper und Challenges und so weiter. Dann doch eher was, was man schon in anderen Modi auf Arena gesehen hat. Ein bisschen kosmetischer Kram im Sinne von der Thalia Secret Lair, die dann auch ungefähr zu dem Zeitpunkt rauskommt. Dann Direct Messaging, wo man dann im Freundeskreis quasi endlich chatten kann. Das Ganze wird funktionieren über Links, ist dann ja dieser.
Ja, das war auch so blöd, ne? Ich habe öfter mal eine Herausforderung bekommen und wollte dann irgendwie dieser Person mitteilen, ja, geht gerade nicht, ich bin gerade irgendwie am Streamen oder wollte jetzt gerade wieder aufhören. Und dann geht man halt einfach off und ohne was zu sagen. Ja. Und das klingt halt so, ich ignoriere dich einfach mal.
Genau, so ungefähr.
Das ist halt echt blöd.
Ja, und dementsprechend, wie gesagt, wird sich halt links dieses Feld, man hat ja schon unten links dieses Icon mit dem kleinen Mannequin, wo man draufklicken kann, und dann sieht man seine Freundesliste, wenn man dann eine führt. Und dort kann man jetzt weitere Optionen machen, eben halt dann auch chatten. Und man kann sich auch, wie du schon sagtest, auf Busy und Offline schalten, sodass du dann dementsprechend nicht mehr von Notifications gestört wirst. Darüber hinaus kann man noch jetzt Quests auch weiterführen, wenn man mit Freunden spielt. Es wird eine New Player Challenge quasi geben, wo man sich jetzt an Farben orientiert, Sachen, Kleinigkeiten freischalten kann. Das Leave-Menü wurde überarbeitet.
Ja 20.000.
Ja, wirklich. Mittlerweile ist es halt einfach so eine Galerie, anstatt dass man einfach durchscrollen kann. Also so wie man es bisher hat. Dann gibt es eine neue Evolution der Emotes quasi, wo wenn jetzt zum Beispiel der Gegner irgendwie nice antwortet oder nice dir gegenüber schreibt, verwandelt sich deine Option, nice zu sagen, in thanks. Also,
okay, das finde ich gut. Das hat mir echt auch gefehlt, weil dann, ich wusste immer nie, was ich darauf antworten kann.
Genau.
Also, es war halt echt bescheuert.
Und ebenso ist es bei Oops mit sorry. Quasi. Also, wenn der Gegner dich upst, kannst du halt sagen, sorry. Also, ob man das jetzt als Evolution der Emotes auf Arena bezeichnen kann, schauen wir mal. Ja. Aber das sind soweit die Ankündigungen, die jetzt direkt kommen. Wie ist denn deine Meinung zu dem ganzen Kram? Ne? Was haben wir denn? Also, Historic haben wir, glaube ich, schon im großen Stile bearbeitet. Würdest du dich jetzt bei diesem Historic Ranked dazugesellen?
Ja. Also ich muss sagen, ja, weil ich streame ja mittlerweile mehr und das ist halt eine willkommene Abwechslung. Also ich habe jetzt die letzten Streams, weil ich Lust hatte, mal ein bisschen zu laddern, wirklich konsequent Monorot Ladder gespielt und es lief eigentlich ganz gut. Und da mal zwischendrin ein bisschen mit den Decks zu rotieren und auch mal in ein anderes Format zu gehen, finde ich nicht schlecht. Also ich denke, dass ich da mir was machen werde. Ich hab zurzeit auch schon ein Historic Deck. Ich gucke aber mal, ob ich das vielleicht nur noch was anderes zusammenstelle. Mal schauen. Also Ranked interessiert mich halt einfach. Da habe ich halt wirklich Lust drauf und schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ich bin mal gespannt, ob das einfach als Constructed wahrscheinlich Ranked gilt und ob du währenddessen auch noch Standard Ranked spielen kannst.
Ich denke mal schon, weil Standard Ranked ist ja das Ding. Deswegen spielt man ja quasi eigentlich Arena, um Standard zu spielen. Und Historic wird jetzt einfach so ein Zusatzmodus sein. Zumindest war es beim letzten Mal so, dass du dann einfach in deinem Playblade, also die rechte Seite, die dann so reingeschoben wird, dort hast du dann die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt klicke ich hier auf Historic Ranked und dann kannst du Best of One oder halt Best of Three im Traditional Ranked dann spielen. Und da wird dann einfach eine zusätzliche Option dazu kommen.
Mhm.
Genau. Ja, also ich persönlich würde mich liebend gerne mehr darüber freuen, dass da was kommt. Aber wie gesagt, Arena im Allgemeinen und Historic im Speziellen sind so Sachen. Ich habe das Gefühl, ich bin da momentan so ein bisschen raus. Ich glaube auch, dass die unschuldige Historic-Zeit von am Anfang, wo man mal so ein bisschen fröhlich herumbrauen will und ein bisschen was herumprobieren möchte, das jetzt auch einfach vorbei ist. Es gibt, man merkt auch im allgemeinen Content, wenn man sich auf YouTube und auch bei Twitter und überall anguckt, Historic findet de facto nicht statt. Das ist halt einfach das große Problem an Historic. Damit das ein relevantes Format wird, das ist halt natürlich so eine Anthology super interessant, sage ich mal, weil du nimmst neue Werkzeuge mit in den Werkzeugkoffer und kannst da theoretisch mit dran rumtinkern. Aber bevor ich mich halt in dieses Format einarbeite, würde ich, glaube ich, die Zeit eher nehmen und mich in Pioneer einarbeiten, ein Format, was tatsächlich in der Welt von Magic stattfindet. Und ich finde, da gibt's halt verschiedene Aspekte von Historic dazu, die da irgendwie noch mit dazukommen. Von wegen, es ist ein Online-Only-Format. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich persönlich find's eigentlich gut, wenn man's denn richtig ausnutzen würde. Wenn man sagen würde, okay, als Online-Only-Format haben wir jetzt spezielle Möglichkeiten, auf das Format zu reagieren und zu interagieren, als mit traditionellem Magic. Und ich finde, wenn man das im großen Stile tatsächlich machen würde und auch ein Ranked Queue die ganze Zeit hätte, dann könnte sich sowas auch organischer entwickeln. Und dadurch, dass es jetzt schon wieder auf einen Monat beschränkt ist und man dann auch danach erstmal eine Ankündigung abwarten muss, ja, bis es dann weitergeht, plus, dass man vermutlich oder dass man sehr stark dazu angereizt wird, sich diese Anthology noch dazu zu kaufen, um dann im Ranked alle Karten parat zu haben, sind so ein paar Sachen, wo ich dann denke, unschön gelaufen bis halt hin zu, warum. Also, ne, ist das wirklich was interessant ist als Magic-Spieler, als genereller Magic-Spieler, der halt auch zum FNM geht, der gerne auf größere Turniere geht? Warum sollte ich mich jetzt hier im Historic da mein Geld so reinsetzen, wenn es halt ein Format ist, was 60% der Zeit einfach nicht stattfindet und dann mal für eine Woche, wo ich dann auch gucken muss, ob ich da Zeit habe überhaupt? Und das ist so ein bisschen was meine Laune bei Historic drückt, aber ich sehe auch immer noch die Möglichkeit, dass Historic ein Format wird, was durchaus spaßig werden könnte und was halt durchaus ein Eigenleben generieren könnte. Aber mit diesen herben Restriktionen, die das Format momentan hat, ja, sehe ich das einfach nicht geschehen. Auch die Möglichkeit, ein Historic Pauper zu spielen oder ein Historic Challenge zu spielen oder Historic Brawl ist so, ja. Okay, klar, nehme ich an, wenn ich sowieso spiele, aber im Moment ist da halt meine Laune eher kritisch gegenüber. Ja, aber wie gesagt, mal gucken, vielleicht ist das ja mal wieder was man irgendwie sagen kann, okay, ne, wir nehmen das nochmal zum Anreiz, um das Historic-Format nochmal in größeren Stile zu überarbeiten. Aber ich glaube, bis dahin schauen wir mal. Ja, die anderen Sachen, du hast schon Direct Messaging kurz anerwähnt, dass du jetzt dich auch erklären kannst, wenn du nicht auf eine Challenge quasi reagierst.
Ja, generell, dass man halt dann nicht, wenn man mit Leuten, die man jetzt nicht unbedingt persönlich kennt, halt sowieso eine Möglichkeit hat, mal mit denen zu schreiben und nicht immer aufs Handy zurückzugreifen, was vielleicht auch nicht gerade an dem PC liegt von dem anderen, wenn man den fragen möchte, ob er irgendwie, gerade Zeit hat, irgendwie eine Runde zu spielen oder so. Man kann ja auch dann noch mal eventuell sowas über Discord zum Beispiel sagen, hey, übrigens Discord, was ist damit? Da müssen wir auch gleich noch mal kurz drüber sprechen.
Jo, stimmt. da sollte ja mal was kommen.
Ja, genau. Dass man dann halt irgendwie dem anderen vielleicht mal zuguckt und zusammen ein bisschen spielt und so, dass man das halt einfach alles abklären kann. Und nicht unbedingt dafür das Handy braucht oder, wie gesagt, Discord oder sowas, wo der andere vielleicht gerade nicht online ist oder sein Handy nicht da liegen hat. Ich finde es einfach eine sinnvolle Ergänzung, die halt von Anfang an hätte da sein sollen. So.
Ja, definitiv. Also es ist halt, ja, es ist eigentlich immer wieder traurig, dass wir sagen müssen, dass Arena noch keine Social-Funktion wirklich hat in einem Modus, wo es halt nicht mehr Beta ist und dann jetzt erst irgendwie so ein halbes Jahr nach offiziellem Release man jetzt chatten kann. Nett. Aber da müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommen. Und ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich meine, eine große Sache, die da noch drauf kommt, ist ja Deck-Sharing, was nochmal den Friend-Aspekt quasi nochmal auf eine andere Ebene hieven würde, wenn ich wirklich in der Lage bin, dein Deck mal zu spielen, ohne mir die Karten tatsächlich besitzen zu müssen. Auch diese, dass man jetzt Quests beenden kann, wenn man mit Freunden spielt. Das finde ich eigentlich auch eine nette Änderung. Ich würde mir das halt auch wünschen für Historic. Eine weitere Fußkette, die man an dieses Format heftet, dass man damit eben nicht komplett spielen kann, sondern die Leute wollen ja immer noch oder sollen hauptsächlich Standard spielen. Dann New Player Challenges. Wir haben jetzt im Detail gar nicht so viel. Nur wenn ich jetzt mal mitgezählt habe, ich glaube, das ist die zweite oder dritte neue Revision von der New Player Experience. Hast du eine Meinung dazu oder ist das
Ja, ich finde, also ich meine, solange sie an sowas arbeiten und es noch einfacher machen, ich denke mal, sie werden da auf Feedbacks eingegangen sein, die sie in irgendeiner Art und Weise an New Player gestellt haben. Mhm. Übrigens, apropos Feedback, ich habe in letzter Zeit nach einem Match die Frage in Arena bekommen, ob mir das jetzt gerade Spaß gemacht hat oder nicht. Und dann konnte ich mit einem traurigen Smiley oder mit einem glücklichen Smiley antworten. Das fand ich auch ein bisschen weird. Seitdem ist das nie wieder aufgeploppt. Es war einmal ganz kurz. Und es war natürlich nach einem Sieg. Also, ja.
Ob das Zufall ist. Nicht nach einer
Niederlage. Ja, genau. Ob das Zufall ist. Und es war auch nach einem Spiel, was ein bisschen länger gedauert hat. Mhm. Wahrscheinlich kommt jetzt bald ein Artikel raus, 95% der Spieler mögen Best of One oder sowas.
Ja. 95% der Spieler mochten das Spiel, was sie gerade gespielt haben, nachdem sie gewonnen haben. Den Rest haben wir gar nicht gefragt.
Genau. Was auch immer man dann da rausziehen möchte.
Ja.
Und ja, aber auf die New Player Experience nochmal einzugehen, solange sie es verbessern und nicht verschlimmbessern, finde ich jetzt immer eine coole Sache. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir nach wie vor, und ich sage es immer wieder, auch irgendwie eine Old Player Experience. Also in Form von einer Kampagne
oder
zum Beispiel.
Oder Returning Player Experience, wie wär's denn damit?
Ja, es geht mir letzten Endes darum, dass du die Möglichkeit hast, auch so ein bisschen Singleplayer-mäßig zu spielen. Wie es halt damals bei Magic Duels ging, dass du halt da die Kampagne ein bisschen kennenlernst. Vielleicht ein bisschen, wenn du halt irgendwie die komplette Kampagne durchgezockt hast, was vielleicht dann sogar echt schwer war teilweise, kriegst du ein besonderes Leave. Ich erinnere mich an Abenteuer von Hearthstone, wo ich mir extra Decks gecraftet habe, verschiedene Decks, um dieses Abenteuer abzuschließen. Und am Ende dann halt einen neuen Helden bekommen habe. Und das war halt richtig nice. Also sowas halt einfach, wo du die Möglichkeit hast, dir was ein bisschen was in-game zu erspielen und nicht durch irgendwelche Events, die dann wieder weg sind, sondern die Möglichkeit hast, hey, ich zocke heute Kampagne, morgen zocke ich die Kampagne weiter und im Monat zocke ich eine andere Kampagne und nicht dann das Event, was gerade irgendwie aktiv ist, um ein paar Styles für Karten abzusahnen, sondern halt wirklich so eine Möglichkeit, wie die Account-Meisterung quasi funktioniert für die New Player, halt irgendwie so eine Art Kampagne für solche Leute.
Ja. Genau, dann Emote-Evolution haben wir, glaube ich, auch schon alles zu gesagt. Ist eine sinnvolle Änderung.
Aber hätte man auch früher drauf kommen können. Also.
Definitiv. Und ich weiß nicht.
Und braucht man auch nicht ankündigen so groß.
Ja, und dazu kommt noch, ich habe halt Emotes ausgeschaltet bei mir. Und es wird mich jetzt nicht dazu bewegen, die wieder anzuschalten. Also weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber wir haben darüber hinaus noch in dem Artikel eine große Sache, und zwar Cube Sealed, was als Coming Soon hier quasi erwähnt wurde. Quasi, wir haben ja schon häufiger Cube schon jetzt auch schon gehört. Also quasi ein künstlich oder von anderen Leuten zusammengestellter Booster-Set, wo dann quasi Karten immer nur so drin sind. Und wenn man in Paper ein Cube oder auch auf MTGO, also Magic the Gathering Online, ein Cube spielt, dann hat man dann dort immer die verschiedenen Versionen. Und da gibt's, glaube ich, den Vintage Cube, wo du dann auch Mox drin haben kannst, wo du dann Cryptic Commands und richtig krasse Karten von der Geschichte von Magic irgendwie drin haben kannst. Und dasselbe soll jetzt auch kommen. Also nicht in Draft-Form, sondern erstmal in Sealed-Form, weil Draft wird ja gerade noch dran gearbeitet. Das heißt, man kann sich dann für einen Betrag X, der, soweit ich weiß, noch nicht bekannt ist, bekommt man 6 Booster aus diesem Arena-Cube, der bestehen wird aus Karten, die alle in Arena verfügbar sind. Also alle Historic-Karten und das war's eigentlich auch schon, weil Historic schließt ja quasi alles mit ein. Aber halt alle Karten, also, die aus Standard
auch, kennt. Auch Historic Anthology halten, da kann man nochmal explizit erwähnen und
genau, sowas genau,
halt die Richtung. Genau. Also wirklich alles, was in Historic mit einschließt, ist dann halt auch wirklich mit drin. Da bin mal gespannt, ob dann, ich denke mal, Bandkarten werden zum Beispiel, könnten wahrscheinlich auch drin sein, so ein Oko oder sowas. Kann ich mir schon gut vorstellen, weil im Sealed macht er dann halt nicht so viel wie im Constructed, wobei er noch gut genug ist.
Genau, und der Sinn ist halt, dass ihr die 6 Booster quasi dann öffnet und euch dann aus diesem Pool ein 40-Karten-Deck quasi zusammenstellt, also wie ihr es vom Pre-Release dann auch kennt. Das Ganze dann nur mit allen Karten, die in Arena drin sind. Wichtig, dieses Event ist ein Phantom-Event. Das heißt, ihr behaltet die Karten danach nicht. Also ihr spielt quasi einfach nur um des Spaßes willen. Und die Karten landen nicht in eurer Collection hinterher. Was mir die Hoffnung gibt, dass das Ganze bezahlbar bleibt. Es gibt einen Screenshot in diesem Artikel, der quasi die Reward-Belohnungen anzeigt, wo es tatsächlich Gems erst bei 5 Wins gibt, also bei dem
allerletzten. Bei maximal. Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, weil ich sehe es ja ein bisschen andersrum, dass ich sage, je nachdem, wie teuer es ist und was für Belohnungen man natürlich kriegt, die Möglichkeit wahrscheinlich Gold in Gems umzuwandeln. Und das gibt's ja sonst nur beim Draft bisher. Und das ist, finde ich, in sich eine witzige Mechanik, und dadurch, dass es Phantom ist, müsste es auch nicht allzu teuer sein. Es könnte halt vielleicht 500 Gold kosten oder so.
Ja.
Und dann kriegt man halt irgendwie bei 3 Wins die 500 Gold zurück und die 3 und irgendwie 2-3 Rares oder so. Und bei 4 kriegt man schon ein bisschen mehr und bei 5 kriegt man sogar Edelsteine stattdessen.
Genau, also, das hängt da natürlich immer davon ab, von wegen, wie das Ganze dann aufbereitet wird, wie das von der Preisstruktur aussieht. Ganz blöd wäre es natürlich, wenn das ein Gem-Only-Event werden würde. Also
Gems in Gold umwandeln, ja.
Genau, falls ihr noch nicht genug von euren Free-to-Play Gold habt, könnt ihr das jetzt umwandeln. Wie gesagt, da hängt es halt viel davon ab, von wegen, was da, wie die Preisstruktur an sich aussieht. Wir wissen auch noch nicht, von wann bis wann das Ganze kommen wird. Das ist jetzt erstmal nur eine Ankündigung. Also eine Sache, die ich tatsächlich sehr gut finde, die in dieser Ankündigung mit drin versteckt ist, ist, dass es tatsächlich immer noch dran gearbeitet wird, dass Human Drafting, also 8-Player-Draft, quasi mit drin ist. Also, dass dann noch dran gearbeitet wird. Und dass dann auch irgendwann dieser Cube oder diese Cube-Geschichte dann auch noch weitergebaut werden soll. Mich würde auch mal interessieren, wann oder ob dann auch die Karten drin sind, die zum Beispiel bei diesem Elspeth gegen Ashiok-Event mit drin sind, also so Moxen und sowas alles. Ich befürchte fast nicht, weil die ja auch nicht in den Collection landen könnten. Aber das wird auf jeden Fall, auf jeden Fall noch so ein bisschen spicy, was man noch so drüber streuen könnte, was ganz interessant ausschauen könnte. Vielleicht. Mal gucken. Hast du Lust auf Cube? Willst du das spielen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja ein absoluter Limited-Fan. Deswegen bin ich auch ein Riesenfan von den Mystery-Boostern jetzt. Und ich glaube, das Cube wird richtig witzig. Also, wenn es jetzt es kommt ein bisschen drauf an, wie groß das Set sein wird. Ich hoffe halt sehr groß. Weil, wie gesagt, Cube heißt ja, dass es irgendwie von jemandem erstellt, also wahrscheinlich von dem Team irgendwie designt worden ist, dass es auch gut zusammenpasst, nicht einfach alles zusammengeschmissen, was es bisher gibt. Und ich hoffe, dass es halt groß genug ist, dass man halt viel Variation drin hat. Also, dass man halt oft dazu kommt, verschiedene Decks zu sehen. Und das finde ich halt sehr spannend. Und das hoffe ich halt letzten Endes auch.
Ja, also ich sehe das eigentlich ähnlich. Da versuche ich jetzt mal, meine Skepsis ein bisschen runterzurücken und sage einfach, ich freue mich auch einfach darauf, da mal vielleicht ein paar ganz nette Karten dann irgendwie draus zu ziehen. Und vielleicht hat man da wirklich auch eine Möglichkeit, ein bisschen was anderes dann zu spielen. Ich bin auch mal gespannt, ob der Arena Cube jetzt einfach nur aus allen möglichen Karten, die in Arena drin sind, jetzt fest bestehen wird, oder ob das tatsächlich ob sich da ein Designer noch mal dran setzt und sagt, okay, es macht Sinn, diese Karten reinzunehmen, aber andere Karten nicht, und das ist quasi.
Ja, würde ich das sagen, ich meine, so ein Cube klingt halt, also ist für mich halt
eine Auswahl an eigentlich Karten. Schon, ja. Und vor allen Dingen, wie dann die, die Strategien aussehen wird, weil wir kennen das ja auch aus dem Vintage Cube bei Magic Online, wo dann quasi ganze Artikel nochmal drum geschrieben wurden, okay, welche Strategien hat man, weil gerade beim Cube kannst du ja auch beliebig viele Rares irgendwie dann in so einem Pack auch mal drin haben, in so einem virtuellen Pack. Und dann gibt's dann irgendwie weiße Strategien, die dann komplett möglich dann sind, die dann komplett verrückt sind. Und ob sowas dann halt auch hier möglich wird oder ob das dann mehr so ein bisschen Mystery-Booster-mäßig wird, wo du einfach dann einen Random-Pile auf Karten hast und dann mal schauen, wie's, ja, wie man damit gewinnen könnte. Ja, aber ich würde sagen, wenn du jetzt sonst nichts mehr zu dieser Woche zu sagen hast, hätten wir es auch erstmal. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wie seht ihr das mit den Bannings? Was hättet ihr euch gewünscht? Was haltet ihr von den Mystery Boostern? Wollt ihr die rippen oder wird das ein regelmäßiges Draft-Format? Magic Arena, Historic, was ist da eure Meinung dazu? Habt ihr auf die Emote-Evolution ebenso hingefiebert wie wir? Oder ja, worauf freut ihr euch da in Zukunft, was da noch dazu kommen könnte auf Arena? Lasst es uns alle auf jeden Fall wissen in den Kommentaren unter diesem Video, beziehungsweise könnt ihr uns auch über Twitter erreichen bei @weisengames, beziehungsweise @gamery. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao.
Ciao.